Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz.
Servus.
Mahlzeit. Na?
Ja.
Wir wollten ja heute eine Spezialfolge mit dem Philipp machen. Und was ist passiert, so wie das Leben spielt? Heute machen wir eine Spezialfolge.
Genau.
Wir haben jemanden angeschrieben bei Facebook und etwas ganz Besonderes. Wir gehen heute nach Übersee und haben geplant, eventuell sogar mehrere Folgen mit ihm zu machen, weil es einfach so interessant ist. Wir hatten ja kurz Vorgespräche mit ihm und deswegen holen wir uns heute mal den Stefan dazu.
Genau.
Stefan?
Herzlich willkommen.
Wunderschönen guten Tag hier aus Kanada.
Der Stefan Zellweger aus Kanada.
Genau.
Ich freue mich total, es wird spannend, mega, also es wird eine super geile Zeit, glaube ich, ja.
Genau, wir verlassen unsere üblichen Gefilde, ja, wir uns noch viel mehr, genau, und zwar wird sich der Stefan gleich mal noch vorstellen, beziehungsweise uns berichten über die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt in Kanada ansässig ist und Nordamerika unsicher macht. Genau, du kannst auch gerne mal reinstarten, Stefan.
Ja, also, wie gesagt, ich bin, wie ihr wisst, aus der Schweiz, geboren, aufgewachsen, alles. Bin im April 1980 auf die Welt gekommen, im Frauenfeld, im wunderschönen Kanton Thurgau, nahe der deutschen Grenze. Bin da auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Also es war so eine Wiedereingliederungsstätte für Leute, die psychisch Probleme hatten oder körperlich behindert waren. Und da hat es einen Landwirtschaftsbetrieb gehabt. Dort haben meine Eltern gearbeitet. Da bin ich aufgewachsen. Ja, habe dann die Lehre als Maurer gemacht. Mein Vater hat sich dann, wo ich 11, 12 Jahre alt war, hat er sich selbstständig gemacht. Und das war dann auf dem Tiefbau und dann habe ich halt schon relativ früh angefangen, Baumaschinen zu bedienen. Und nach der Lehre als Maurer habe ich dann als Baggerfahrer angefangen zu arbeiten und habe dann im 2003, im Alter von 23, einen LKW-Führerschein gemacht und ich glaube im März, 2004 angefangen, LKW zu fahren. Ja.
Also schon ein alter Hase.
Ja, also hast du ja so auch sagen, immer ja. Schon mit Baumaschinen zu tun gehabt, weil du hast ja gerade gesagt, kommst vom Bau und hast auch eben Baumaschinen bedient. Und heute transportierst du ja sehr häufig Baumaschinen. Also bist du ja im Grunde so ein bisschen dabei geblieben.
Ist so.
Also damit die Zuhörer mal sehen, was du eigentlich machst, also ist empfehlenswert. Deine Facebook-Seite Stefan Zellwege auf Achse in Nordamerika ist ja schon sensationell. Also die Bilder, die du postest und ist schon geil. Ne, und darüber sind wir ja auch im Grunde zusammengekommen. Und was ich dazu sagen muss, ist erstmal, was mich verwundert hat, dass du dich eben so schnell zurückgemeldet hast. Also wir kannten uns ja gar nicht, ich hatte dich angeschrieben. Und du hast relativ schnell, ich glaube, innerhalb eines Tages hast du ja zurückgeschrieben und so ist ja der Kontakt entstanden. Und also das fand ich wirklich cool, weil wir haben es ja schon bei mehreren Leuten versucht, die so Besonderheiten erleben. Fand ich sehr gut, muss ich sagen.
Ja, du, ich finde jetzt, also Nachrichten zu beantworten, das probiere ich schon. Es ist schon, weißt du, ich sage jetzt... Was sind das in der Zwischenzeit? Glaube ich, über 30.000 Follower. Und ich meine, es ist zum Teil schon schwierig, ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber es
ja,
ist
das
zum Teil
wir nicht.
Auch noch. Es ist zum Teil noch entscheidend dann noch, ob ich dann im Moment gerade Zeit habe, eine Nachricht anzuschauen oder nicht. Geht dann ab und zu halt auch mal vergessen. Dann geht es vielleicht mal die eine oder andere Woche, bis ich dann mal eine Nachricht beantworte. Aber ich finde grundsätzlich, es hat auch ein bisschen mit Anstand zu tun, dass man Nachrichten auch beantwortet. Außer sie sind jetzt also wirklich irgendwie obszön oder sonst irgendwie, das, wo es ja auch schon gegeben hat, wo ich einfach sagen muss, ja, sorry, also nein, da antworte ich jetzt nicht drauf.
Was mir aber aufgefallen ist, also meistens bei Facebook, die Kommentare sind ja irgendwie unter der Gürtellinie. Das gibt es bei dir gar nicht. Also der Großteil oder eigentlich alles, was ich so gesehen habe, ist immer positiv. Also das finde ich auch sehr gut. Ansonsten ist, wie gesagt, Facebook finde ich sehr oft beleidigend, aber den Grund gibt es ja bei dir gar nicht. Also mega.
Ja. Ich denke, ich gebe vielen Leuten gebe ich wahrscheinlich nicht genügend Nährboden für irgendwelche primitive oder negative Kommentare. Und es gibt es schon auch. Das ist unumstritten. Aber ich bin relativ schlagfertig, was dann Kommentare anbelangt. Da kann ich halt dann auch relativ gut kontern. Und ist lustig, wenn dann aber auch jemand irgendetwas Negatives schreibt, dann geht es dann nicht lange. Und dann sind dann die, wo schon lange Follower sind bei mir oder so, die kontern dann. Da muss ich zum Teil fast einschreiten,
um
da
wieder schon
zu schlichten. Ja. Das ist noch interessant, das muss ich wirklich sagen. Und ich finde es eigentlich, es ist eine sehr, sehr gesittete Angelegenheit, muss ich wirklich sagen. Und das ist eigentlich auch schön. Also, ja.
Ja, wie gesagt, es ist ja auch Positives, was du da postest. Und die Bilder sind sensationell. Und ja.
Ja, also was mir noch wichtig ist mitzuteilen, wir haben jetzt hier natürlich eine Zeitverschiebung von 8 Stunden. Also insoweit auch vielen Dank nochmal, Stefan, dass du dich bereit erklärt hast nach einem ewig langen Arbeitstag, weil bei dir ist jetzt gerade mitten in der Nacht. Bei uns ist früh morgens. Das hier auch noch auf dich zu nehmen. Wir hatten es gerade noch, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, dass du heute fast 1000 Kilometer gefahren bist, schon an dem Tag. Das sind ja auch Zahlen, die für einen europäischen LKW-Fahrer unerreichbar sind, sage ich mal, wenn man nicht völlig außer der Spur unterwegs ist. Ja, wir vielleicht als Überblick, wir haben vor, mit dem Stefan mehrere Folgen zu machen, wie viele es dann am Ende des Tages werden, das wird man sehen. Also heute wird man einfach mal einen allgemeinen Überblick gewinnen über deinen Job, über die Situation in den USA, in Kanada und wo du dich da überall rumtreibst, über ein paar übergeordnete Themen möchten wir heute einfach mal ein bisschen sprechen.
Und also anders als sonst, wo wir in dieses Fachliche so reingeht, genau. Wird heute gar nicht so passieren, denke ich mal. Wir werden es sehen.
Wir beißen uns ja gerne fest, aber genau. Wir möchten zu einem späteren Zeitpunkt, so ist zumindest der Plan, dann euch auch einfach einen vertieften Einblick geben, wie sieht es nämlich bei unserem Kernthema, hier geht es ja eigentlich immer um das Thema Lenk- und Ruhezeiten, wie sieht's da aus in USA, Kanada und so weiter? Wie sind da die Regeln? Wie wird aufgezeichnet? Also da wird man natürlich schon wieder hier schwer ins Detail einsteigen. Aber jetzt von Start wollten wir einfach mal allgemein die Situation darstellen, die du so erlebst jeden Tag und auch natürlich schon mal ein bisschen auf Unterschiede und Besonderheiten hinaus. Aber so habt ihr jetzt mal einen groben Überblick und wir haben dich unterbrochen, als du berichtet hast, dass du 2003, 2004 einen LKW-Führerschein gemacht hast. Und seit wann bist du jetzt genau in Kanada und was war dann im Zwischenzeitraum noch für dich auf der Agenda?
Also ich bin 2013 bin ich das erste Mal nach Kanada gekommen und es war... Also das Einzige, was ich eigentlich wollte, war eine Saison auf einer Getreidefarm. Das war das einzige Ziel. Und das Ganze kam ja von meinem Vater aus. Mein Vater war ja in den 70er Jahren auf einer Farm in Kanada am Arbeiten. Und 1983, im Alter von 3 Jahren, sind wir damals in Urlaub. Logischerweise, ich kann mich da an ganz, ganz wenig erinnern. Aber man hat dann halt immer das Fotoalbum gehabt mit all den LKWs und all den Mähdreschern und großen Traktoren und. Und irgendwie hat mich das nie wirklich losgelassen. Ich hatte als Kind auch schon immer eine Kanada-Fahne bei mir im Zimmer hängen. Das war immer, die Fahne habe ich heute noch.
Cool.
Ja, irgendwann habe ich einfach gesagt, ich mache das irgendwann mal. Und dann war ich dann wirklich irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo vieles dann nicht mehr so gepasst hat. Und dann hat mich mein Vater damals darauf angesprochen, gesagt, was will ich machen? Und dann war eben unter anderem war Kanada das Thema, da hat er gesagt, mach das. Und ein paar Monate später ist mein Vater dann völlig überraschend einem Sekundentod gestorben. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt das einfach. Und dann habe ich das wirklich durchgezogen, bin für 8 Monate in Saskatchewan, in der Provinz Saskatchewan gelandet. Das ist, also gut, ich kenne jetzt den Vergleich nicht mit Deutschland, aber das ist 17 Mal größer als die Schweiz und hat 1,1 Millionen Einwohner. Und das ist natürlich, wenn du natürlich in so einer extrem schier unbesiedelten Region bist und dann kommst du zurück in die Schweiz, da hast du einen Kulturschock. Und das war also wirklich heftig. Ich bin dann wohl auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, wieder zurück in der Schweiz. Ich bin dann wirklich am Samstagmorgen gelandet und am Montagmorgen um 5:30 bin ich wieder beim Kumpel in der Transportfirma auf der Matte gestanden und habe den LKW-Schlüssel entgegengenommen und bin aushilfsweise für ihn eingesprungen. Und das war dann wirklich so ein Kulturschock und mit dem ganzen Staus, der Verkehr und der Stress, wo die Leute haben und alles. Ja, und dann ist irgendwann dann schon über die nächsten paar Monate kam dann schon irgendwie der Wunsch wieder auf. Ja, vielleicht sollte ich noch mal gehen.
Also das heißt, du warst einfach mal für 8 Monate in Kanada, bist dann wieder zurückgekommen in die Schweiz und hast dann gemerkt, ja, okay, das war's jetzt erstmal. Und dann wieder zurück nach Kanada. Da habe ich so richtig verstanden.
Ja.
Okay.
Ja, also mich hat dann auch der Chef, wo ich hatte in Kanada, der Farmer, das war ein Holländer, der ist mich dann im Winter ist mich besuchen gekommen und mein Arbeitsvisum war für 18 Monate gültig. Also von dem her, ja, für 1,5 Monate, 1,5 Jahre. Und dann hat er mich gefragt, kannst du nicht nochmal kommen für die Ernte, einfach für 2 Monate? Und sag ich, doch, das kann ich einrichten, das passt schon. Und dann bin ich nochmal für 2 Monate, 2014 dann, September, Oktober, bin ich nochmal rüber. Und dann war es so wirklich so, weißt du was, ich probiere es einfach. Ich habe nie geheiratet, ich hatte keine Freundin, ich habe keine Kinder, ich habe gar nichts. Wohnung kündigen, Haushalt auflösen, Auto verkaufen, Ticket
Ja,
buchen.
ab geht's.
Und logischerweise natürlich noch das ganze Formelle, die Arbeitsbewilligung und so weiter und so fort, das hat man dann schon
Ist
zuerst
das
noch.
schwer? Ist das schwer, da in Kanada ein Arbeitsvisum ist das, oder was ist das?
Ja, richtig. Also, nein, es ist ein also das erste war eigentlich, das erste Arbeitsvisum, wo ich hatte, war mehr so ein Austauschvisum für Leute zwischen 18 und 35. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt 33, wo ich das erste Mal gegangen bin. Also, ich bin gerade noch so reingerutscht in das ganze Programm. Danach ist es dann das sogenannte LMIA, das ist dann ein 2-jähriges Visum, das aber der Arbeitgeber im Prinzip beantragt für dich. Und das ist dann auch auf den Arbeitgeber bezogen. Also das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, es gefällt mir hier nicht, ich gehe an einen anderen Ort. Dann hast du nur eine kurze Zeit, um einen neuen Job mit Visum zu finden. Wenn du das nicht findest, musst du ausreisen. Und also es ist einfach und trotzdem nicht einfach. Also es ist, ja, was da halt eben auch, das ist etwas, wo halt dann wirklich krass ist, wenn man dann den Arbeitgeber nicht wechseln kann und die wissen das auch. Und dann ist man dann teilweise fast ein bisschen der Sklave, sage ich jetzt mal.
Bist du ja, wollte ich gerade sagen, da bist du ja total ausgeliefert.
Ja.
Dann, also dann können die ja im Grunde theoretisch mit dir machen, was sie wollen, weil du kannst ja nirgends anders hingehen. So ganz einfach.
Ja. Wovon, also es gibt dann
Oder
schon,
du haust
also
wieder ab. Oder du haust wieder ab. Und
ja.
die Möglichkeit hättest du dann.
Also wenn du wirklich beweisen kannst, dass du irgendwie gemobbt wirst oder sonst irgendwie, das, dann kannst du dich schon auch melden bei einer gewissen Stelle und dann kann es dann auch sein, dass du unter Umständen ein sogenanntes Open Work Permit bekommst. Also da bist du dann nicht mehr gebunden an den Arbeitgeber. Aber da muss dann schon einiges passiert sein, dass sie dir dann so etwas ausstellen und das, ja, naja.
Aber bei dir lief alles gut, hoffentlich. Keine Ausnutzung.
Bitte?
Bei dir lief soweit dann alles gut. Mit deinem ersten LKW-Arbeitgeber auch? Oder wie kam es dann dazu vom Ernte-Thema, vom Landwirtschaftsthema rüber zum LKW?
Also, ja, wie soll ich sagen, es war nicht immer einfach dann eben auf der Farm. Also, ich habe mir schon das eine oder andere Mal ein bisschen was gefallen lassen müssen. Und dann, mein Ziel war ja eigentlich, also ich wollte gar nicht mehr LKW fahren hier drüben, weißt? Und aber der eine Farmer hat dann gesagt, ich müsse den LKW-Führerschein machen, damit er mich auch im Winter beschäftigen kann, mit Getreide abliefern und so weiter. Habe ich dann auch gemacht, das war dann überhaupt kein Problem, weil, also da, also zum vorne wegnehmen, den Führerschein aus Europa, der zählt hier überhaupt nichts mit LKWs. Also du musst den ganzen kompletten Führerschein nochmal machen. Habe ich das gemacht und
Da hätte ich mal eine ganz
dann
kurze Frage zu dem Führerschein in Kanada. In welcher Sprache?
Englisch.
So,
Aber
ja.
eben, das ist, wie soll ich sagen, es gibt gewisse Nationalitäten hier, die sind sehr, sehr gut organisiert. Es gibt dann auch zum Teil, zum Beispiel Manitoba, die erlauben es in anderen Sprachen, aber das wird jetzt eben sehr, sehr hart und heftig diskutiert, weil sehr, sehr viele Unfälle passieren und sehr viel auch kriminelle Machenschaften dahinter sind mit den ganzen Transportunternehmen und so weiter und so fort. Es ist nicht so, also es ist nicht, im Moment ist relativ viel im Tun hier, was das Ganze anbelangt. Das war gerade mit der Immigration und so weiter. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder ein Thema für sich selber. Aber auf jeden Fall, ich persönlich wollte eigentlich Verkäufer werden von Landmaschinen. Das war eigentlich so ein bisschen mein Ziel, wo ich hatte. Und ich hatte schon Kontakte geknüpft und alles drumherum. Und ich hätte eigentlich mehr oder weniger eine Stelle zu gesprochen bekommen, hatte damals aber noch auf die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung gewartet. Und der Manager von dem Landmaschinenhändler, der mir eigentlich den Weg fast mehr oder weniger fast geebnet hat, der ist dann auf einmal zu einem anderen Ort gegangen. Der hat ein lukratives Angebot bekommen beim John Deere-Händler und dann war er weg. Und da war mein Kontakt weg. Und dann irgendwie habe ich dann schon nochmal nachgefragt und dann aber schon gemerkt, die sind nicht interessiert im Moment, überhaupt nicht. Und es war dann noch ein bisschen ein schwieriges Jahr mit Ernteerträgen und so weiter und so fort. Und es war einfach nicht der ideale Zeitpunkt. Dann habe ich so für mich gedacht, hey, du, LKW-Führerschein habe ich ja eigentlich. Ich probiere jetzt das einfach mal. Und ja, hab ich dann langsam sich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe eine Firma gefunden, die mir dann erklärt, was da so alles so vor sich geht und mehr oder weniger alles abgeht und so weiter. Und dann habe ich denen zugesagt und bin dann aber eigentlich, also ich habe dann noch ein persönliches Vorstellungsgespräch gehabt, dann Drogentest war noch dabei und eine kurze Runde durch die Stadt schnell mit dem LKW, schnell eine Probefahrt machen und so. Und das war dann eigentlich alles gut und dann habe ich dann effektiv, ich habe schon Urlaub gebucht gehabt für die Schweiz, bin dann auf dem Weg zum Flughafen, bei denen noch schnell vorbei, habe den Vertrag unterschrieben und bin im Flieger gesessen und bin in die Schweiz geflogen. Und die Konstellation von der Firma damals, da waren zwei Businesspartner und der eine hat eigentlich mehr oder weniger das Zepter in der Hand für die Firma und der andere hat noch einen Kipperbetrieb nebenbei und der war ich mehr auf das fokussiert. Und da war ich im Urlaub in der Schweiz und dann habe ich auf einmal ein E-Mail bekommen von denen, dass sie die Firma zumachen. Und sie keine Arbeit haben für mich. Und dann denkst du, bin ich jetzt eigentlich? Jetzt, 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 jetzt bist du endlich permanent resident, also dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen und alles drumherum. Jetzt bist du endlich mal ein freier Mensch, kannst arbeiten, wo du willst. Und jetzt kommst du zurück nach Kanada und bist zuallererst arbeitslos.
Ja.
Das geht ja gar nicht. Also, was soll der Scheiß? Und dann bin ich zurückgekommen und der eine, der der Kipo-Betrieb gehört hat, der hat dann gesagt, ich helfe dir schon. Ich suche dir was anderes. Ich sage, okay. Und der hat sich dann aber auch persönlich entschuldigt. Der hat dann gesagt, du, das ist, ich hab mich nicht darauf konzentriert. Und der andere hat das wirklich völlig gegen die Wand gefahren. Und auf einmal war im Prinzip mehr oder weniger die Insolvenz da. Also die Kunden haben zum Teil angerufen, du, wo bleibt die Kohle, oder? Mhm. Oder andere Firmen und so weiter. Mhm. Und dann hat er mal angefangen, das Ganze reinzuschauen und gemerkt, die Firma war komplett marode. Und darum haben sie dann das Ganze im Prinzip gestoppt. Und dann bin ich wirklich für irgendwie einen Monat oder anderthalb Monate war ich ohne Arbeit. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in der Stadt, auch bei einer Transportfirma. Und dann bin ich dort weggefahren, war um die Mittagszeit rum, gehen wir mal zum Mittagessen. Und dann am Lichtsignal gestanden, da ist wirklich ein Auto neben mich hingefahren und hat gehupt. Ich denke, was ist das wieder für ein Arsch? habe ich rübergeschaut und dann war das der Chef von der Kipper-Firma. Er sagt, hey Stefan, wie geht's? Und sag ich, ja, du, geht schon. Was machst du? Sag ich, ja, ich gehe jetzt was essen. Ich gehe mit meiner Frau essen, aber ruf mich nach dem Mittagessen mal an. Sag ich, okay. Und er war irgendwie so richtig so, weißt du, so freudig, weißt du, so gut gelaunt und alles. Denk, Alter, was ist mit dem los, ey? Und dann.
Drogentest.
Nicht bestanden.
Ja. Und dann hat er mir nachher noch geschrieben und gesagt, hey, oder wenn du Zeit hast, kommst du vorbei ins Büro. Da habe ich mir so für mich gedacht, ja, logisch, habe ich Zeit, du Arschloch, hast mir arbeitslos gemacht. Ja.
Jederzeit.
Und ich bin eigentlich, ich weiß, was verlieren kannst nichts, aber ich bin ja wirklich so ohne Erwartungen eigentlich zu dem dann ins Büro. Und dann hat er gesagt, ja, eben, es tut ihm so leid, was alles passiert ist und so und alles. Aber er hat sich entschieden, dass er die Firma selber weiterführen will, ohne seinen Businesspartner. Er hat ihn bereits herausbezahlt. Und hat gesagt, und ich möchte dich als Fahrer. Ich sage, okay. Und habe ich gesagt, du, aber ich bin jetzt gerade bei dir und der Firma gewesen, ein Vorstellungsgespräch gehabt, also sieht ziemlich gut aus. Sagt er, komm mal mit. Dann sind wir nach draußen und da stand Moulin Rouge. Mhm. Der knallrote 389er Pete, oder?
Ah, ja, habe ich gesehen.
Und, ja. und das ist Steiner. Da denkst du mal, fuck, soll ich?
Ja, Moulin Rouge ist immer Vorführung. Das ist ein Problem.
Und da habe ich gedacht, weißt du was, komm, ja, ich probiere jetzt das einfach. Und wir haben im März 2020 haben wir angefangen mit 3 LKWs. Wir waren 3 Fahrer, 3 Europäer, ein Franzose, ein Waliser und ich als Schweizer.
Mhm.
Und so hat das angefangen und in der Zwischenzeit haben wir 32 LKWs mit Schwerlast und alles drumherum. Also innerhalb von 6 Jahren ist das wirklich gewaltig nach vorne gegangen. Es ist wirklich ein krasses Wachstum, aber zum Teil, wo wir dann halt vor allem gerade die, wo schon länger dabei sind, halt auch schon die Nase gerümpft haben, weil es zu schnell gegangen ist und so weiter. Aber es ist eigentlich eine Erfolgsstory, die sich eigentlich seit März 2020 wirklich durchgehend eigentlich mal, klar, sich hat es mal irgendwie mal einen Tiefschlag gegeben, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich doch sehr stabil da und viele haben uns nicht so lange gegeben und wir sind immer noch da und das relativ gut, also von dem her.
Ja, tolle Geschichte. Wir haben ein paar Punkte jetzt ausgelassen, weil was ja auch wichtig ist, was jetzt die Zuhörer nicht wissen, wenn sie dich nicht schon so kennen, du bist ja auch in Europa LKW gefahren.
Richtig.
Also vor dem Zeitpunkt 2013, 14 rum, wo es sich dann das erste Mal so richtig nach Kanada verschlagen hat.
Mhm.
Da warst du ja auch hier in Europa unterwegs. Also insoweit kennst du ja auch die Situation bei uns und auch die Vorschriften und die Regulatorik und die harten und weichen Faktoren rund um das Dasein als LKW-Fahrer. Du kannst ja vielleicht auch noch mal kurz beschreiben, was du hier in Europa gemacht hast. nachdem du Baumaschinen gefahren bist und das und das und das gemacht hast?
Also ich bin angefangen habe bei einer Firma, die Kühlzüge, aber auch Planenzüge hatte. Und die Kühler, die sind ja vorwiegend nur Schweiz gefahren, und aber die Planen, die sind eigentlich mehrheitlich sehr stark fokussiert gewesen auf Österreich, weil wir hatten ein Büro an der österreichischen Grenze, da hatten wir ein Büro an der italienischen Grenze, die sind dann Italien, Spanien gefahren, und dann hatten wir noch ein Büro bei uns, wo wir dann halt vorwiegend, also den Rest von Europa dann eigentlich abgedeckt haben. Aber ich war am Anfang, war ich halt Springer und vorwiegend im Nahverkehr tätig, also sprich in der Schweiz. Und dann haben sie mir mal so angefangen, die ersten Auslandstouren zu geben mit Planenauflieger und so. Und da hat man so also ein bisschen die Luft geschnuppert. Und irgendwie hat man da Freude daran gefunden. Und es war dann wirklich so, wir hatten, also in der Zwischenzeit habe ich dann meine eigene Zugmaschine bekommen und alles und bin da vorwiegend eigentlich nur Kühler gefahren in der Schweiz, ab und zu mal ein bisschen über die Grenze, aber nicht weit. Und dann gab es einmal noch eine Zeit, da haben wir einen Vertragsfahrer von uns, der hat ihm 2 oder 3 Wochen Urlaub gehabt, und dann habe ich im Prinzip seine Position in dem Sinn eingenommen, und der ist halt ganz Europa gefahren. Und dann bin ich so, dann bin ich nach Belgien, nach Holland, nach Frankreich, nach Deutschland, Österreich, Italien, Slowakei, bin überall hingekommen. Und dann war so wirklich, dann war die Reiselust, die Abenteuerlust, die war so richtig geweckt. Dann irgendwann hat es geheißen, gut, kannst du den Planenauflieger wieder hinstellen, kannst den Kühler wieder anhängen, und denkst, ich will gar nicht. Und dann, und dann habe ich dann
Ja,
wirklich ein
das hört man
Gespräch
ja auch nicht
gehabt mit
so oft,
dem,
ne?
ja. Und dann, habe ich dann ein Gespräch gehabt mit dem Chef. Dann hat er gesagt, du, ich begreife dich voll und ganz. Und ich sei jung, ich soll das noch machen. Er hat schon mit anderen Firmen geredet, ich kann mich da und da vorstellen. Und dann habe ich gesagt, aber ich will eigentlich nicht weg. Ich möchte bei dir bleiben, aber einfach halt international fahren. Hat er gesagt, du, ich habe für den Österreich-Verkehr habe ich die österreichischen Fahrer, für den Italien- und Spanien-Verkehr habe ich meine italienischen Fahrer, die machen das billiger, und ja, so nach dem Motto, du bist zu teuer. Also, ja, cool, super, also ja, also, das habe ich jetzt eigentlich, war jetzt nicht unbedingt der Plan, aber naja. Und dann bin ich dann zu einer, habe ich dann die Firma gewechselt, und dann war es dann vorwiegend Deutschland, Benelux, wo ich gefahren bin. Aber mit Planenzug, Hängerzug, war geile Zeit. Bin da zuerst einen 6- und 9-Meter Hängerzug gefahren, also Zweiachs-Motorwagen, Dreiachs-Jumbo-Hänger. Und dann ein Volvo FH12 war das, von der ersten FH-Generation noch. Und dann hat dann irgendwann ein Fahrer von uns aufgehört, und der ist ein 85er Scania gefahren, Hängerzug mit, ja, also wirklich vom Geilsten, das darf ich jetzt wirklich sagen. Das war mit so doppelbereifter Nachlaufachse und Jumbo-Hänger und schon jegliche Scheinwerfer verbaut und alles, und die Auspuffklappe drin und alles. Und ich durfte das alles übernehmen. Ich war natürlich the King of the Road. Das war einfach, das war jetzt wirklich die Krönung eigentlich. Und dem bin ich dann wirklich 3 Jahre gefahren, und sehr viel. Sehr viel, wie gesagt, Benelux und sehr viel Deutschland, vor allem Nordseehäfen und Ruhrgebiet sind wir sehr viel gefahren. Also wir sind dann viel in die Nordseehäfen zum Abladen und dann bis ins Ruhrgebiet zurückgefahren und haben dort dann wieder Stahl geladen und wieder zurück in die Schweiz. Und ja, war eine geile Zeit, war eine teure Zeit, sei es mit Bussen gewesen, sei es mit damals noch Telefonrechnungen, die haben mich umgebracht. Das war ja krass. Also was wir Telefonrechnungen gehabt haben, weil im Ausland telefonieren und alles drumherum.
Ja, da gab es noch kein Roaming.
Nein!
Ja.
Ja, es war
So
schon
schön.
richtig, aber es
Also
war
wir können
geil.
auf jeden Fall behaupten, du kennst dich in beiden Sphären aus. Hast also auch hier unter Schweizer Arbeitgebern Europa gesehen und jetzt unter kanadischen Arbeitgebern Nordamerika. Was mich nochmal interessieren würde, weil du es vorhin schon angesprochen hast, mit dem Thema Führerschein, Neuerwerb. Also du hast dann wirklich Theorie- und Praxisprüfung machen müssen, was dir dann aber wohl recht leicht von der Hand ging, oder? Aufgrund deiner Vorerfahrung. Oder wie lief das so?
Ist das so wie in Deutschland oder ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier wäre es ja so mit Unterricht, Theorieprüfung, praktische Prüfung. Ist das da auch so?
Also, ich glaube, das System Schweiz, Deutschland ist, glaube ich, ziemlich dasselbe. Also, was aber hier war, ich musste zuerst die Theorieprüfung machen. Und das sind dann so verschiedene Blöcke, die du eigentlich machen musst. Und da habe ich dann natürlich
Mit
halt zu
theoretischem
Hause.
Unterricht vorher oder in Selbstlernphase?
Nein,
Weil
Selbstlernphase.
das ist jetzt ja hier auch, jetzt soll ja demnächst die Führerscheinreform kommen, wo der Gesetzgeber sagt, Mensch, der Fahrschüler kann sich ja selber vorbereiten mit einer App oder was auch immer. Also der Unterricht, der ja heute noch zwingend ist, soll ja wegfallen.
Ah ja, krass,
Deswegen, ja.
Also das war zu dem Zeitpunkt, das wirklich so, ich musste das selber lernen und dann habe ich dann wirklich das erste Mal habe ich, glaube ich, zwei Kategorien dann nicht bestanden und dann kann ich aber wirklich am nächsten Tag bin ich nochmal hingegangen. Also das hast du gleich wieder buchen können und dann bist du halt am nächsten Tag nochmal gegangen. Da bist du wirklich nach Hause, hast du da alles nochmal durchgegangen und so weiter. Und dann hast du dich halt dann mehr konzentriert halt auf die Sparte, die du halt durchgefahren bist. Und wo ich dann die Theorieprüfung im Endeffekt bestanden habe, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit einem Fahrlehrer. Und das sind dann so, ist dann so ein Ein-Wochen-Kurs. Und der hat dann glücklicherweise gerade jemand gehabt, der abgesagt hat. Da hat er gesagt, du kannst am Montag auch kommen. Ja, perfekt. Dann bin ich da hingegangen und dann, ja, es ist schon, du lernst dann schon noch das eine oder andere, wo ich sehr froh drüber war. Zum Beispiel die Bremsen einstellen, das lernst du dort, das ist etwas zum Beispiel. Dann aber auch, was halt sehr wichtig ist hier, die sogenannte Pre-Trip Inspection, also die Vorabfahrtskontrolle.
Oh, geiles
Die
Thema.
muss hier 15 Minuten, mindestens 15 Minuten sein und da musst du gewisse Punkte durchgehen. Und das haben wir aber alles auf einem App jetzt, oder? Das ist alles auf einem App, da gehst du die verschiedenen
Ja.
Punkte durch. Und dann, wenn ich jetzt irgendwo einen Defekt sehe, dann muss ich den vermerken. Dann muss ich aber auch selber entscheiden können, ist es ein relevanter Defekt oder ist
Ja.
es eher so, kann man
Optik.
trotzdem fahren
Ja.
deswegen, oder? Und wenn dann aber, wenn ich jetzt in eine Kontrolle kommen würde, dann und sie dann das Ganze anschauen und ich das aber vermerkt habe in dem Pre-Trip Inspection und die Meldung kriegt ja unsere Firma dann und es dann aber nicht repariert wurde, dann ist es mal ganz sicher nicht meine Schuld. Dann ist dann eigentlich der Fokus auf der Firma. Und aber aber wie gesagt, da reden wir davon, wenn ein Licht nicht funktioniert, ich meine, da wird der nicht den Kopf abgerissen deswegen. Aber wenn natürlich, keine Ahnung, irgendwelche Bremsen komplett am Arsch sind, böse gesagt, dann ist natürlich schon, und der Fahrer das vermerkt hat, dann ist es natürlich dann ein Firmenproblem. Wenn der Fahrer aber nichts bemerkt hat oder vermerkt hat, dann ist es wieder sein Problem, weil er dann die Abfahrtskontrolle nicht korrekt geführt hat, oder?
Ja,
Also.
das ist ja spannend, weil die Folge, die wir jetzt eigentlich aufnehmen wollten mit dem Philipp, da ging es nämlich um das Thema Abfahrtskontrolle, was hier in Deutschland auch ein sehr großes Thema mittlerweile meiner Meinung nach ist. Auch die Dokumentation der Abfahrtskontrolle, wobei ich jetzt, wenn ich sage Dokumentation, ist ja eigentlich die Einstellung am digitalen Fahrtenschreiber über die sonstige Tätigkeit. Ansonsten gibt es hier keine Dokumentationspflicht. Es gibt natürlich mittlerweile irgendwelche Apps von den Telematikanbietern meinetwegen, wo man das dokumentieren kann, aber es ist nicht Pflicht. Aber grundsätzlich ist das natürlich spannend, weil das ja zu dem nächsten Thema mit Philipp eben passt.
Das heißt aber, ihr habt in Kanada und ist es in den USA dann gleich aus deiner Wahrnehmung? Also ihr müsst das in einem gewissen Zeitumfang machen und ihr seid auch gesetzlich gezwungen, das zu dokumentieren. was ihr geprüft habt, sozusagen. Okay, das ist sehr
absolut.
spannend.
Also bei uns ist es ja so, dass der Fahrtenschreiber ist ja eigentlich eine App. Und der ist auf einem Tablet. Das Tablet muss auch, also da muss ein Tablethalter verbaut sein im LKW, wo das Tablet drin ist. Und das ist ja dann via Wi-Fi über den LKW verbunden. Und sobald ich losfahre und über 5 Meilen pro Stunde fahre, schaltet er automatisch um auf Fahrzeit. Und das ist auch etwas, wo ich überhaupt nicht manipulieren kann. Aber auf dem App hat es sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Und da gehe ich jetzt, sobald ich anhalte, macht das System den Bildschirm wieder frei und dann kann ich von Fahrzeit umschalten auf Pause. Oder dann gibt es dann noch den Sleeper Berth. Das ist dann, wenn du einfach in der Kabine bist, also schlafen und schalte ich dann um. Jetzt, wenn ich am Morgen aufstehe und dann im Prinzip meine 8 oder meine 10 Stunden vorbei habe, dann schalte ich nach 10 Stunden und 1 Minute, gehe ich wieder rein und gehe auf On-Duty, also sprich Arbeitszeit. Also im Prinzip wie in Europa die zwei Hammer, die übereinander sind da, oder? Oder die gekreuzten Hammer, oder? Und dann muss ich einen sogenannten DVIR machen. Ich müsste mal nachschauen, was es genau ausgesprochen heißt. Aber das ist dann eben die Abfahrtskontrolle.
Und diese App, also wir steigen ja in das Thema noch später ein, aber nur damit ich das richtig einsortiere, diese App, die wird zur Verfügung gestellt von irgendeiner staatlichen Organisation, mit der du dann deine Lenk- und Ruhezeiten und so weiter erfasst.
Das sind Privatanbieter und das kostet
Ach
eigentlich
was.
relativ viel. Ja. Und aber die müssen natürlich logischerweise von der DOT, vom Department of Transportation oder von den verschiedenen Organisationen hier, Transportorganisationen, müssen die natürlich bewilligt sein, geprüft
Ja,
sein, oder? Also
zertifiziert. Ja,
ja,
genau.
richtig, genau.
Okay, ja, krass. Also da wollen wir jetzt nicht schon zu tief rein, aber es ist ja schon mal ein interessanter Ausblick, was uns da noch in der nächsten Folge erwartet, wenn wir da über das Thema Lenk- und Ruhezeiten vertieft sprechen. Und das heißt auch solche Themen, weil wir hatten es ja gerade von deiner Fahrschulausbildung sozusagen nochmal, diese Abfahrtskontrollen und so, und das wird dann da auch sehr intensiv vermittelt, was du da zu tun hast.
Sehr,
Du,
sehr, ja,
Ein großer technischer Teil, ein großer technischer Ausbildungsteil. Das war ja hier, ich sag mal, glaube ich, bei der Bundeswehr, wenn man bei der Bundeswehr hier einen Führerschein gemacht hat, die haben ja auch sehr viel Wert auf Technik gelegt, habe ich das mal mitbekommen. Und dann scheint das ja so bei euch auch zu sein, also, dass der Technikanteil recht groß ist.
das ist so. Also
Ja.
das ist wirklich, man muss wirklich gewisse Punkte durchgehen. Ich meine, klar, wenn man jeden Tag den gleichen LKW fährt und du eigentlich immer mit dem unterwegs bist, dann du weißt auf was du ein bisschen schauen musst. Du
Ja.
nimmst gewisse Punkte, nimmst du nicht so ernst, sage ich jetzt mal, aber trotzdem, du schaust es halt mal an. Aber also es wird schon viel Wert auf die Pre-Trip Inspection gelegt. Also das ist schon,
Ja gut, ich meine, euer Alltag ist ja auch insoweit, so stelle ich es mir zumindest vor, als Ahnungsloser, aber ich meine, du hast ja schon auch häufiger die Situation, dass du mal völlig im Nichts bist, wo 50 Kilometer nach Osten und 50 Kilometer nach Westen jetzt nicht wirklich was stattfindet. Also es gibt ja vielleicht auch aus der Praxis heraus noch eine größere Relevanz, sich mit zwei, drei technischen Themen am LKW vielleicht ein bisschen besser auszukennen, als es jetzt in Europa, wo immer ein Pannendienst in der Nähe ist, notwendig wäre. Würde ich jetzt einfach mal so raushauen als These, ja. Also.
Also, da bin ich absolut deiner Meinung und ich habe auch relativ viel Werkzeug dabei. Ich kann relativ viel selber reparieren, aber es gibt dann halt wieder die Großfirmen, die wollen das dann gar nicht, dass die eigenen Fahrer da irgendetwas reparieren. Mir hat es schon ein paar Mal, sage jetzt mal, den Arsch gerettet, dass ich halt nicht auf einen Mechaniker warten musste, sondern ich das dann halt selber repariert habe. Aber es ist hilfreich, wenn man ein bisschen ein Verständnis hat, technisches Verständnis hat und halt eben dementsprechend auch Werkzeug dabei hat. Also es hilft unheimlich, ja.
Und du bist ja jetzt zwischen Kanada und USA regelmäßig unterwegs. Das heißt, die Fahrerlaubnis, die du da in Kanada erworben hast, die funktioniert jetzt auch eins zu eins in den USA, oder gab es da auch noch die Notwendigkeit, was on top zu packen? Oder sind die da wenigstens harmonisiert?
Nein, das ist eins zu eins. Das ist, ja, die sind harmonisiert, ja.
Okay.
Ja.
Und die Führerscheinausbildung, reicht die aus, um gewerblich zu fahren, oder brauchst du, so wie hier in Deutschland, wir haben das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, also das heißt, die reine Führerscheinausbildung reicht ja hier gar nicht aus. Ich muss ja im Grunde einen Fahrerqualifikationsnachweis haben, damit ich gewerblich fahren darf. Gibt es das in Kanada auch, oder gehst du wirklich nur in die Fahrschule und machst dann deinen LKW-Führerschein?
Also es ist wirklich eigentlich nur der Führerschein. Nur hat es schon auch Änderungen gegeben. Und es wird schon je länger, je mehr darüber diskutiert, dass es eigentlich ein Zertifikat geben soll für Lkw-Fahrer. Halt eben auch wieder durch massive Immigration und Leute, die aus Indien, Pakistan, weiß der Teufel, wo überall herkommen und bei uns auf der Straße unterwegs sind und hat sehr, sehr viele Unfälle verursacht haben. Und der traurige Höhepunkt war ja, ich könnte es jetzt das Jahr nicht mehr genau sagen, aber was 2017 oder ja, ich glaube 2017 oder 2018, wo ja ein Fahrer aus Indien über einen Stopp drüber gefahren ist und in ein Teambus von einem Eishockey-Team reingefahren ist. Und da waren 17 junge Eishockeyspieler ums Leben gekommen und sehr viele sind im Rollstuhl gelandet. Und da war so richtig so mal die
Naja, das
Aufwachphase
ist dann
dann
der
eigentlich,
Weckruf.
das der Weckruf, ja, so wirklich so, es muss was gemacht werden. Und dann haben sie angefangen, das Gesetz zu ändern. Und jetzt muss man, ich meine, ich bin ja, wo ich den Führerschein gemacht habe, ich habe hier mit 2.500 Dollar bezahlt, für eine Woche Kurs. Und dann hast du das in der Tasche gehabt. Und jetzt bist du irgendwo bei 12, 13, 14.000, Dollar und man geht, glaube ich, für einen Monat in die Schule. Also
12.000 bis
Fahrschule.
14.000
Ja.
Dollar für einen Führerschein.
Ja.
Wir müssen über unsere Preise nachdenken.
Sascha kriegt nur noch Zeichen in die Augen.
Ja, es ist doch, es
Herrlich.
ist irre. Ich
Ja.
meine, hier wird immer alles in Frage gestellt. Ja,
Ja.
und das, ich hatte ja eben gesagt, diese Führerscheinreform, da geht es ja auch darum, ja, der Führerschein ist zu teuer. Deswegen müssen wir es also ändern, was ja völliger Bullshit ist. Es ist ein Beruf. Also und auch, es wird ja auch immer die Frage gestellt, die IHK-Prüfung, das wäre dann, damit ich gewerblich Lkw fahren darf, um den Fahrerqualifikationsnachweis zu bekommen. Ne, ist das alles Quatsch oder ist das wirklich so, dass wir es haben müssen und so weiter und so fort? Und ich bin der Meinung, wir müssen, derjenige, der gewerblich fährt, der muss einfach ein bisschen mehr wissen. Wenn ich so, also da, das ist ein Beruf. Ja, ist ja schon krass.
Ja, ich meine, es bestätigt ja meine Grundhaltung, was du jetzt berichtet hast, Stefan, dass man dann auch in Kanada oder USA nachgezogen hat an der Stelle. Die Notwendigkeit ist, glaube ich, nicht zu diskutieren. Was man natürlich diskutieren sollte regelmäßig, sind die Inhalte und die Art und Weise, wie man das Ganze macht. Da haben wir sicherlich, da wirst du wahrscheinlich auch sagen, Stefan, da kann man was besser machen oder praxisnäher oder halt ja auch für die Betroffenen zugänglicher das Ganze gestalten, als wir jetzt bei uns einen 7-stündigen Frontalunterricht. Aber dass wir natürlich die Vielzahl an Themen, die wir da so haben, die Vielzahl an Kenntnissen, die man haben muss, ja, da muss man einfach ein bisschen mehr machen als nur einen Führerschein erwerben.
Also da bin ich absolut gleicher Meinung. Und es ist natürlich, es kommt immer darauf an, hat jemand schon Vorkenntnisse im Transport oder eben ist er schon in Europa zum Beispiel LKW gefahren, dann ist die Situation schon wieder ein bisschen anders. Das darf man schon auch sagen. Aber wenn natürlich jemand aus keine Ahnung woher kommt und ein Studentenvisum hat und dann die Möglichkeit hat, den Lkw-Führerschein zu machen und natürlich nie in der Universität war, sondern dann halt eben für irgendwie so einen Sklaventreiber auf dem Lkw sitzt.
Was?
Ja, und da ist ja dann noch die größte Gefahr dabei, ist ja dann noch, dass die alle im Akkord bezahlt sind, also sprich nach Meile bezahlt wird. Das heißt, wenn die nicht fahren, dann verdienen sie kein Geld. Und das ist
Ja.
dann halt schon auch, da wird halt auch gefahren, wenn die Straßenverhältnisse eigentlich das nicht mehr wirklich zulassen würden. Und ja,
Ja,
es
das war
ist
ja ein
halt,
Thema
ja.
in unserem Vorgespräch, das mich echt, ja, ich sag mal, geschockt hat. Bei uns ist das ja seit Jahrzehnten verboten, dass man hier leistungsabhängig die Fahrer bezahlt oder irgendwelche Anreize schafft, dass die mehr fahren. Und du hast ja berichtet, ich meine, deine Entlohnung, da können wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Aber es geht ja am Ende des Tages in die gleiche Richtung. Aber dass man hier wirklich sagt, du wirst pro Meile bezahlt. Und ja, kann ich ja gerne mal erzählen, Stefan, wie es bei dir aussieht, weil nach Meile läuft es bei dir ja nicht, oder?
Überhaupt nicht,
Was,
nein.
da, darf ich gerade einmal zwischen, bevor ich es wieder vergesse? Ich bin ja schon etwas älter. Was mich interessieren würde, du hattest gesagt, der LKW-Führerschein 12.000 bis 14.000 Euro. Jetzt nehmen wir mal an, ich komme hin und sage, Mensch, ich möchte gerne LKW-Fahrer werden, habe aber die Kohle nicht, um den LKW-Führerschein zu bezahlen, weil ich gehe ja mal von aus, ich muss es erstmal selber bezahlen. Sind die Unternehmen bereit, irgendwie zu unterstützen? Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sehr, ja. Also das ist natürlich, ich sage jetzt gerade für die, wo dann Ausländer nach Kanada holen, das ist im Prinzip dann das Gefährliche. Also die sagen jetzt, okay, wir zahlen dir die Immigration, also wir starten dich aus mit einem Arbeitsvisum, das 2 Jahre gültig ist und du hast nach 6 Monaten kannst du dir anfangen mit dem Antrag für die Permanent Resident, für die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, aber wir ebnen dir schon mal den Weg und wir zahlen dir den Führerschein. Jetzt ist das natürlich für viele zum Beispiel aus gerade jetzt Indien, Pakistan oder weiß ich was, die fangen mit einem Defizit an, also privaten Defizit von irgendwie 30.000, 35.000 Dollar, die eigentlich am Arbeitgeber in der Kreide sind. Ja, jetzt bist du natürlich der Sklave. Die haben dich komplett unter dem Hammer, weil du hast im Prinzip nur eine Möglichkeit, entweder fahrst du dem Teufel ein Ohr ab oder du brichst die Zelte ab und haust wieder ab nach Indien, oder? Und das ist halt dann schon, und ich meine, es ist halt, ja, die kommen eigentlich alle für ein besseres Leben, aber die müssen halt schon brutalst unten durch. Und
Also Fachkräftemangel ist auch ein Riesenthema dann bei euch, auch in anderen Branchen, also nicht nur jetzt im Bereich Transport oder Gastronomie vielleicht auch wie bei uns, oder wie ist da deine Wahrnehmung?
ja und nein, ja und nein. Ich meine, wie soll ich sagen, wenn man natürlich die Immigration massivst förderst, dann hast du auch automatisch, brauchst du mehr Krankenpersonal, du brauchst mehr Behördenpersonal, du brauchst mehr, die auf der Baustelle arbeiten und Häuser bauen, Straßen bauen und so weiter. Das ist ein endloser Rattenschwanz. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt, ja, was ist jetzt besser? Also, wenn man die ganze Immigration runterschrauben möchte und dann halt dementsprechend halt vielleicht auch mal ein bisschen weniger Leute braucht in gewissen Branchen, aber das ist halt da, es ist ja,
Ja, aber
und man
du
hat halt auch,
erlebst es
es
schon
ist.
so, dass in vielen Branchen einfach ein steter Zustrom jetzt an ausländischen Arbeitskräften ist. Das kann man, denke ich, für Kanada so auch schon auch behaupten, oder? Ich meine, es ist
Aber
ja auch ein
absolut.
ganz zentrales Thema, was sie schon seit Jahren und Jahrzehnten betreiben. So habe ich es
Absolut.
zumindest.
Ich meine, Also wie soll ich sagen, ich meine, man muss es ja so anschauen, Kanada ist ja ein Einwanderungsland, das ist einfach so, das kann man ja nicht abstreiten. Aber es ist natürlich, du hast natürlich, früher hast du die gehabt, die das Land mit aufgebaut haben und dementsprechend dann auch eigentlich die kanadische Kultur, die sich dann entwickelt hat, war dann eigentlich normal. Und dann jetzt hast du natürlich, und das haben wir überall in den westlichen Ländern, ist egal wo du hingehst, Europa oder Nordamerika oder Australien oder so, wo du einfach die Leute hast, die dann komplett unwillig sind, die lokale Kultur anzunehmen und anpassungsfähig gleich null. Also es ist dann so,
das Konfliktpotenzial nimmt zu halt, weil man es halt im Alltag dann immer mehr wahrnimmt.
Ja, ist so.
Okay, das heißt also, dieses System hat man jetzt schon eingeführt, dass da eine Qualifikation stattfinden muss. Was mich mal noch interessieren würde, das Gefahrgut, also hast du in deinem Arbeitsalltag auch mit Gefahrgut zu tun?
Ich habe mal den Schein gemacht hier, der ist aber in der Zwischenzeit wieder abgelaufen und das ist dann versicherungstechnisch wieder anders. Und da haben sie dann von unserer Firma aus im Prinzip mehr oder weniger entschieden, dass wir uns, also wenn es irgendwelches ADR gibt, dass es dann dementsprechend an Subunternehmer oder Firmen, wo man zusammenarbeitet, die dann die Gefahrgutausrüstung dabei haben und auch zertifiziert sind für das, dass die dann das fahren. Also da halten wir uns eigentlich mehr oder weniger draußen.
Und, ja, weil das ist ja eigentlich genau das gleiche System.
Ja, du fährst ja hauptsächlich Baumaschinen.
Oder? Also ADR ist ja auch in USA und Kanada gültig, ja?
Ja. Und ich meine, die ganzen Nummern, weißt du, die Plaketten. Das ist ja international. Das ist das muss ja auch so sein.
Und so andere Themen, was wir auch immer noch haben, Sascha, du machst es ja, glaube ich, auch, gell? Stapler-Ausbildung oder so Krangeschichten und so weiter. Also hast du jetzt auch noch da ein Kärtchen und hier einen Schulungsnachweis im Geldbeutel, Stefan? Oder wie läuft das in Kanada, in den USA? Mit so Zusatzthemen dann noch?
Gibt es schon auch. Also das kommt durchaus vor, es gibt zum Teil, aber es ist vielfach dann von den Firmen selber, die irgendwelche intern schnell eine Einschulung machen oder weiß etwas. Ich habe mal, damals war ich aber noch auf der Farm, habe ich mal den Baumaschinenkurs gemacht. Das hat dann aber damals damit zu tun gehabt, dass wir das gebaut haben auf der Farm und wir dann eigentlich mithelfen wollten, aber dann hat es geheißen, könnt ihr, aber ihr müsst den Kurs machen. Gut. Also es gibt schon auch diese ganzen Ausbildungen und so weiter. Das ist auch gut so. Also das spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sich da weiterbildet. Und ich meine, das hat sogar mir, wo als 12-jähriger Knirps da schon auf dem Bagger gesessen ist, habe ich auch nochmal das eine oder andere dazu lernen können. Also es ist dümmer wird man ja nie eigentlich mit so etwas. Also das ist
sollte.
Ja, so. Ja.
Hier in Deutschland hat es ja jahrelang eigentlich gar keinen interessiert. Jeder ist Stapler gefahren. Ich sag mal, das kam ja so in den letzten Jahren erst, dass es dann hier so, wir müssen hier einen Staplerschein haben. Das sind ja dann alles diese berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Jetzt geht es los mit mobilen Hubarbeitsbühnen. Also das wird ja immer mehr. Ladekran und was es alles so gibt.
Ja, Beauftragte für Leitern, bitte nicht vergessen.
Ja, aber eine Schulung, um eine Leiter zu benutzen.
Ja.
Nein, aber es ist ja schon verrückt.
Ja. Aber ich kann dir auch sagen, wieso das kommt. Und das ist ja hier auch das Problem. Hier, vor allem hier in Nordamerika. Hier haben die Versicherungsgesellschaften eine unheimliche Macht. Aber wirklich.
Okay.
Und die diktieren eigentlich sehr, sehr viel. Und die hauen auch die Preise hoch. Jetzt kannst du kannst den Preis nur runterholen, indem dass du halt gewisse Weiterbildungen und alles drumherum vorweisen kannst und das noch zertifiziert und das noch zertifiziert und so weiter und so fort. Und das sind zum Beispiel jetzt auf den LKW selber bezogen. Wenn du Abstandswarner, Spurassistent, Kamera drin hast und so weiter und so fort, wenn du all diese Sachen drin hast, vor allem Kamera, das ist ein relativ grosses Thema, wenn du solche Sachen drin hast, dann kommt für dich automatisch die Versicherungsprämie runter. Und wenn du natürlich dich weigerst für so etwas, wenn du jetzt, wie mir jetzt zum Beispiel so einen alten, also mein Truck ist ja nicht alt, aber es ist ein Klassiker, der hat halt solche Sachen, solche Assistenzsachen hat der überhaupt nicht drin. Ich habe einfach eine Dashcam mit ihm, das ist das Einzige. Ja. Dann ist natürlich unter Umständen die Versicherung wieder ein bisschen mehr, das ist klar.
Mhm.
Und ja, also hier hat sogar, glaube es oder nicht, hier hat sogar die Versicherung die Macht zum Sagen, dass die Firma dich anstellen kann oder nicht.
Ach was.
Okay.
Sprich, wenn jetzt du als Neulenker kommst, dann sagen sie, du kannst den schon einstellen, aber dann hauen wir die Versicherungsprämie hoch, bis der sich etabliert hat.
Okay.
Oder wenn du dein Drivers Abstract, also sprich, wenn du zu viele Bußen, zu viele Verstöße hast und alles drumherum, und das ist ja alles auf deinem Auszug registriert drauf.
Aha.
Jetzt, wenn du dich vorstellst, irgendwo musst du auch den Drivers Abstract musst du bringen. Jetzt hast du dort irgendwie, keine Ahnung, 20 Verstöße drauf, wegen Arbeits- und Ruhezeitverordnung und da noch eine Busse und da noch eine Geschwindigkeitsbusse und da noch irgendwie ein Fenderbänder, also noch schnell irgendeinen Unfall gehabt und so weiter und so fort. Dann kann eine Versicherung sagen, ich würde den nicht anstellen. Wenn ihr ihn anstellen wollt, hauen wir die Prämie hoch.
Krass.
Ja, aber und das ist natürlich, die Versicherung hat eine unheimliche Macht hier und das ist, ich finde es fast ein bisschen krass. Also, ja, aber.
Ich überlege gerade, ob das krass ist oder ob das Sinn macht. Also ich habe in meiner Familie zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus der Versicherungsbranche und ab und zu rufen sie mal an und dann geht es darum, ja, vor kurzem rief dann mein Onkel an und sagt, ey, gibt es irgendwie Schulung, spezielle Schulung für Lkw-Fahrer. Ich sage, ja, Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz. Nein, sagt er, das meine ich nicht. Ich sage, ja, was denn? Ja, pass auf, also ich habe hier einen Kunden, einen Transportunternehmer und da muss ich jetzt hingehen und ich weiß nicht, die Versicherungsprämie fürs Folgejahr sollte steigen und das musste er Ihnen jetzt mitteilen. Und jetzt versuchte er über eine Schulung eben die Versicherungsgesellschaft davon überzeugen, dass sich das Verhalten verändert, dass die Unfallzahlen nach unten gehen. Ich sage, ja, was für Schulungen sollen das denn sein? Ja, die haben jetzt Unfälle gehabt, ich weiß nicht, 2 oder 3 Stück. Da ist der Lkw-Fahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hat vergessen, die Feststellbremse anzuziehen. Ja, wie gesagt, hör mal, also wie soll denn diese Schulung jetzt aufgebaut sein? Hä? Also, wie oft sollen wir jetzt den ganzen Tag 7 Stunden den Fahrer aussteigen lassen, bis er es verstanden hat, dass er die Feststellbremse anziehen soll oder so? Aber man versucht es eben, ne? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, Stoßstange kaputt gefahren habe, so, dann kann man Rangierübungen machen. So, ne? Aber wie will ich denn das jetzt schulen? Aber auch da ist ja dieser Bezug. Man versucht also dann über Schulungen die Versicherungsbeiträge nicht steigen zu lassen.
Ich kann dir schon sagen, wie das.
Also das sind für mich so Ansätze, wie es dann quasi in Kanada jetzt schon ist. Also so sehe ich das.
Ich kann dir jetzt schon sagen, was der Grund ist, wieso dass den LKW wegrollt, wenn der Fahrer aussteigt.
Ja.
Nimmst du mal die Airpods weg.
Ja.
Die laufen doch heutzutage alle mit den Kopfhörern rum.
Ja.
Da hörst du das gar nicht, dann ist auch die Musik offen und dann hörst du das Bim, Bim, Bim gar nicht vom LKW, da wo dir eigentlich sagt, hey, solltest den Federspeicher vielleicht noch ziehen.
Ja, aber trotz alledem ist es natürlich traurig, ne? Also, naja.
Ja, logisch.
Ich hab mir eben die Frage gestellt, wie soll ich da jetzt ein Schulungskonzept für aufbauen? Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Gut,
was
aber
ich halt spannend finde vom Ansatz her, weil bei uns ist ja so, dass sich natürlich aus der Politik heraus dann, wenn die Unfallzahlen hochgehen, wenn dies, wenn jenes, wenn Sell passiert, dann ist ja bei uns mehr so der Weg, dass man es politisch erstmal anstößt.
Mhm.
Weil ich ja frage mich natürlich, wie ist es, wenn jetzt die Versicherer sagen, wir können durch diese und jene Maßnahme die Prämie auf einem gewissen Niveau halten oder wieder so runterfahren etc., aber ist es dann vereinheitlicht? Also ergibt sich dann in der Praxis, dass dann Schulungsinhalte, Schulungsformen etabliert werden, wo man behaupten kann, die sind dann einheitlich oder wie läuft das, Stefan? Das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
Also in Bezug auf den Führerschein jetzt,
Ja, nee, wenn du
wie
sagst,
meinst du das?
wenn ihr den Fahrer einstellt, der da, das habe ich mir gleich notiert, wie hast du das genannt? Driver's Abstract.
Ja,
Also,
richtig, ja.
wenn die sagen, ihr wollt den einstellen, dann zahlt ihr aber im Monat $500 mehr oder was auch immer an Versicherungsprämie. Wie kommt es dann zu einer Schulung oder zu einer Qualifizierungsmaßnahme, die dann auf die Fläche letztlich angewendet werden kann, so wie bei uns das Berufskraftfahrerqualifikationsrecht? Oder reicht es dann einfach zu sagen, ja, wir haben den jetzt da 5 Stunden Training gemacht in der Praxis und noch 3 Stunden Theorie danach oder was? Also.
Im Endeffekt ist dann halt einfach, wie etabliert er sich? Holt er in den ersten 2 oder 3 Monaten schon wieder irgendwie 5 oder 6 Bussen? Oder ist er jetzt mal endlich imstande, den Ball flach zu halten und kommt halt jetzt mal ohne irgendwelche Rempeleien durch den Alltag? Und dann somit steigt er dann ein. Auch vom Fahrer dann wieder der Score im Prinzip, oder? Dann je länger dass er nichts mehr hat, desto besser wird sein Score. Und dann irgendwann nach 3 Jahren, glaube ich, oder was, fallen die dann sowieso raus aus dem ganzen Dings. Wovon sie sagen ja immer, dass das raus wird, das ist in der Schweiz genau das Gleiche gewesen. Ja? Nach 3 oder nach 5 Jahren ist es dann weg, ja, und dann hast du nach 7 Jahren hast du mal irgendwie das gehabt und dann haben sie trotzdem noch den begrabenen Hund, haben sie dann trotzdem wieder rausgegraben. Also es ist ja so, ja, also ist ja immer relativ, aber du kannst im Prinzip, es zeigt es dann für eine Firma, zeigt es oder auch für eine Versicherung, zeigt es nach 3 Jahren nichts mehr an. Und ja, und das ist sehr, sehr wichtig, das Ganze auch für die Unternehmen hier, dass auch das eigene Firmenprofil halt eben so sauber wie möglich ist. Oder? Das Company Profile. Und das kann, und das ist wirklich eigentlich auch das Krasse. Also, du kannst jetzt, wir haben ja zum Beispiel, weiß ich, ob ihr das schon jemals gesehen habt, auf der Seite von der Kabine sind ja diese Aufkleber drauf, wo verschiedene Nummern drauf sind. Das ist ja dann das eine ist die Fahrgestellnummer, dann ist das Gesamtgewicht, das Leergewicht, das ist alles muss ja auf der Seite, muss das
Ja, ich sehe es gerade.
so
Bei deinem Jolly Jumper, das ist ja aktuell dein Auto, ne? So hast du ja aktuell dein Auto
ja,
genannt, richtig? Und da
richtig,
sehe ich
ja.
auf der Beifahrerseite ist das.
Auf beiden Seiten musst du es haben.
Ah,
Ja,
okay.
und das oberste ist dann der NSC, das ist der National Security, nicht Security, National Safety Code. Das ist kanadisch und dann die USDOT-Number, das ist dann eben die amerikanische Version dann davon. Und da kannst du sogar als Privatperson kannst auf eine Internetseite gehen und kannst diese DOT-Nummer oder eben den NSC eingeben und dann zeigt es dir das Firmenprofil an. Und das zeigt dir dann auch, wie viele Unfälle, wie viele Bußen, wie viel Vergehen und so weiter und so fort, dass die haben. Und
Wahnsinn.
das ist natürlich, also auf einer Seite krass, auf die andere Seite, wenn du natürlich jetzt als Kunde, sagen wir, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, handelst mit Baumaschinen und du möchtest so und so viele Baumaschinen pro Monat irgendwie von da nach da und so weiter und du suchst dir ein Transportunternehmer, dann kannst du schnell sein Profil anschauen. Und wenn der aber, keine Ahnung, alle 2 Monate irgendwie 2 LKWs gegen die Wand gefahren hat und 3 im Graben unten liegen, überschlagen, da weiß ich auch, dass du etwas nicht willst.
Das ist ja verrückt, weil wir haben jetzt auch so ein Risikoeinstufungssystem. Schon seit einigen Jahren ist es ja etabliert und wird hier auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen umgesetzt. Aber bei uns in Europa ist es, oder zumindest in Deutschland, ist es ja so, dass noch nicht mal das Unternehmen den eigenen Risikoscore abfragen kann. Ja, also die könnten natürlich
Artenschutz.
die Briefe, die da kommen von den Behörden mit gelben Umschlägen, Die können die natürlich, oder sammeln die ja auch, und dann kann man sich im Endeffekt, wenn man willens ist, zumindest mal einen Überblick verschaffen, wie man so ungefähr dasteht. Aber dass das bei euch sozusagen das Aushängeschild des Unternehmens ist, ob es jetzt eben professionell arbeitet oder semi-professionell, das finde ich ja schon einen spannenden Ansatz. Und du
Ich
sagst,
finde das
ist es
gut.
auch für den Fahrer, also kann ich mir auch den Fahrer anschauen, oder ist da irgendeine Hürde
Ja.
zumindest noch davor?
Also den Fahrer, den kannst du nicht anschauen. Das
Okay.
muss dann, das muss ich dann eben diesen
Du
Driver
könntest das
Abstract
abfragen.
in den. Ich kann das abfragen und ich muss das aber auch beim Vorstellen bei einer Firma ist das eigentlich Pflicht, dass du den Drivers Abstract, dass du den mit, also dass du den,
Du
der
bringst den
muss
mit.
irgendwie, ja, der muss irgendwie zwei oder 3 Wochen alt sein oder sonst irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie viel, oder einen Monat oder so, darf der maximal alt sein und der muss mitgeschickt werden. Also das ist etwas, wo jetzt der HR, also Human Resources, der die ganze Personalleiter oder wie man dem sagt im Deutschen. Nachdem er den Namen gesehen hat, ist ziemlich das Erste, was er schaut, ist den Driver's Abstract. Das ist irgendwie, ja, Standard.
Ja, auf das Thema müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Ich finde es nicht schlecht. Ich finde das, glaube ich, ganz gut, dass ich mir quasi angucken kann, wie arbeitet dieses Unternehmen, wo ich vielleicht anfangen möchte zu arbeiten. Ich finde, der Gedanke ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, generell.
Weißt du, was auch krass ist?
Ja.
Also soll ich jetzt mal euch mal etwas sagen, was ich jetzt persönlich wirklich krass finde? Es kann ja wirklich auch sein, dass wenn man zu viele Unfälle gehabt hat, dass irgendwann die Versicherung sagt, stopp, fertig, aus, wir machen nicht mehr mit. Und dass die eigentlich auch dann keine andere Versicherungsfirma mehr finden, die überhaupt versichert. Jetzt kannst du dich aber selber versichern. Aber das sind dann die Großfirmen, die das machen. Zum Beispiel Bison. Bison ist eine Firma, die sich selber versichert. Aber da musst du natürlich Kapital bringen. Da musst du vorlegen können, also über gewisse Geldbeträge, die eigentlich da eingefroren sind auf der eigenen Versicherung. Also es ist eigentlich noch krass, dass man sich selber versichern kann als Firma. Entschuldigung. Und da haben sie dann natürlich wieder die Möglichkeit, Fahrer einzustellen, die jetzt vielleicht nicht so qualifiziert sind.
Ja.
Aber der Sitz ist gefüllt und der LKW rollt.
Ja.
Also es ist schon krass. Also es ist, ja, also ich finde, wo ich das erste Mal gehört habe, dass hier die Firmen sich selber versichern können, habe ich gedacht, wow,
Ja,
okay,
ich meine,
finde ich krass.
das kommt ja an vielen Stellen durch. Also so ist zumindest meine Wahrnehmung als absoluter Laie. Aber es herrscht halt mal grundsätzlich, glaube ich, im nordamerikanischen Raum mehr eine Vertrauenskultur oder halt, ja, lasse erst mal machen und wenn dann was schief geht, dann gucken wir, wie wir es einfangen. Während wir hier in Europa halt das andersrum anfangen. Also wir regulieren das alles erstmal und
Präventiv.
geben erstmal wenig Freiheit, ja, sondern sagen, wir schaffen da ein System und du musst das erstmal erfüllen. Also geht ja auch ein bisschen in die Richtung, das Thema, das du gerade angesprochen hast, dass man halt sagt, man ermöglicht auch andere Wege, bevor man alle über einen Kamm schert. Klar, der Einzelne, der dann, ja, wenn man dann drunter leidet, oder wenn dann eben das Kind in den Brunnen fällt an der entsprechenden Stelle, dann ja, ist es für den Betroffenen natürlich sehr unschön, aber es gibt halt auch mehr Chancen, ja. Weil, ich meine, wenn ich jetzt natürlich sage, ich gehe das Risiko ein, dass ich da auch Leute drauf sitzen habe, die jetzt vielleicht nicht in dem Sinne geeignet sind, ja, dann trägt die Allgemeinheit ein großes Risiko, aber ich habe halt nicht diese Blockaden, die man bei uns dann hat. Weil bei uns ein Fahrermangel ist halt ein Fahrermangel. Also ich habe jetzt auch wieder die Woche mit einem Unternehmen über indische Leiharbeitnehmer diskutiert und denen halt mal nur grob skizziert. Ja, ich bin ja da auch nicht hundertprozentig drin, aber allein die Vielzahl an Einzelpunkten, die hier abgearbeitet werden müssen aus den verschiedenen Rechtsbereichen, nicht nur Führerschein und Berufsreformqualifikation, sondern auch diese ganzen beschäftigungsrechtlichen Themen, die wir da haben. Also da wird man ja seines Lebens auch nicht mehr froh.
Sonst gibst du ihm den Kontakt zu Stefan.
Genau.
Der kann ja, der kann da ja was zu erzählen.
Genau. was ich noch ansprechen wollte, weil es ja auch schon so ein bisschen durchklingt oder letztlich da dahinter steckt, dieses ganze Kontrollgeschehen, wie nimmst du das wahr? Also vielleicht als Eindruck mal von meiner Seite, wo ich mache ab und zu solche Fahrerschulungen, nicht in so einem starken Ausmaß wie Sascha, der kann ja gleich mal noch ergänzen, aber im Regelfall frage ich die Fahrer relativ am Anfang, wie es so aussieht, wann sind sie das letzte Mal kontrolliert worden, wie lief das so, wenn dann einer die Hand hebt, und das ist eben auch der Punkt. Also bei uns nehme ich das so wahr, dass das die Kontrollintensität insgesamt wahnsinnig gering ist. Also irgendwie, ja. Ich habe immer wieder Fahrer drin, die sagen, ich bin seit 15 Jahren unterwegs, ich bin seit 18 Jahren unterwegs und bin noch nie kontrolliert worden. Sascha, du erlebst das wahrscheinlich auch in einer gewissen Bandbreite, oder?
Ja, ich sag mal so, wir haben jeden Samstag 25 Leute sitzen und wenn ich eine Schulung mache, stelle ich diese Frage auch, einfach weil es mich natürlich brennend interessiert, weil wir ja über rechtliche Sachen sprechen, über rechtliche Themen, und wir sagen denen immer, pass auf, das musst du machen, das musst du machen und das musst du machen, weil der Gesetzgeber es einfach will. Aber wenn man da mal guckt, wer überprüft es eigentlich? Also die Kontrollen sind schon sehr gering, wenn man so in die Runde fragt. Also die wenigsten. Da meldet sich vielleicht mal einer, der sagt, ja, ich bin vor 3 Monaten mal kontrolliert worden, aber davor 10 Jahre gar nicht. Also das ist also wirklich auch so das, was ich wahrnehme.
Genau, und vor dem Hintergrund fände ich es mal spannend, dass du uns ein bisschen aus deiner Wahrnehmung berichtest, Stefan, was da kontrollseitig so auf der anderen Seite des Atlantiks passiert.
Also, wie soll es sein? Auf die eine Seite ist es zu wenig, und aber handkrumm, man fährt doch relativ viel jeden Tag über verschiedene Waagstellen, wo du, da blinkt es auf der, also das ist eine Tafel oder steht offen oder zu oder eben es blinkt, dann musst du raus und dann fahrst du über die Waage. Und da wird halt dann, ja gut, wenn das Gewicht stimmt, wird halt einfach auf andere Sachen geachtet. Und ich musste jetzt ganz ehrlich sagen, ich bei mir ist schon Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal wirklich rausgezogen wurde. Wenn, dann war es, weil ich irgendwie einen überbreite Transport gehabt habe und die wollten einfach schnell die Bewilligung sehen. Dass du die gültige Bewilligung hast. Und nachher, sobald sie die Bewilligung gesehen haben, so, okay, haben einen schönen Tag und weg.
Okay, kurze Frage, Überbreite, wie sind die Maße bei euch? Sind die, wann ist es, wann sprechen wir über eine Überbreite? Also hier in Deutschland haben wir ja die Maße 2,55 Meter Breite. Alles, was darüber hinausgeht, wäre ja quasi dann die Überbreite.
Ja, also bei uns ist es, bei uns ist, man sagt ja zwar, dass Kanada metrisch ist, aber es ist halt doch sehr viel immer noch in Imperial, oder? Und darum, gerade im Transport ist es also doch eigentlich vorwiegend noch in Imperial, also in Zoll.
Zoll, ja.
Und ja, also 8 Fuß und 6 Inch ist eigentlich was hier die Normalbreite ist, die Standardnormalbreite, das wäre dann 2,60 Meter, ich weiß, 2,62
Meter. Ja, ich habe gerade auch im Kopf überschlagen. Ja, und ich hätte jetzt auch gesagt.
Irgendwo so um den Dreh rum, und die Höhe, die Gesamthöhe ist knapp 4,15 Meter. Und
haben wir 4 Meter hier?
Ja, 13,6, also 13 Fuß, 6 Inch, das ist die normal, also die gesetzliche Höhe, die Standardhöhe, sage ich jetzt mal. Und dann die Länge ist grundsätzlich auf 75 Fuß, aber da gibt es halt auch wieder ganz verschiedene Fahrzeugkombinationen. Auch wenn man jetzt einfach vom normalen Sattelschlepper ausgeht, der ist 75 Fuß, das sind irgendwie 22,8 oder 22,9, irgendwie so. Ich müsste es nochmal nachschauen, aber das ist so um den Dreh rum, oder? Und aber das kommt dann halt eben auch wieder auf die Fahrkombination, also die Fahrzeugkombination drauf an, die ist dann halt schon auch entscheidend,
und
was
gerade
das
das
anbelangt. Ja.
Gewichtsthema, du hast ja angesprochen, dass du regelmäßig häufig über irgendwelche Wagen drüber gezogen wirst. Wie sieht es dann mit den zulässigen Höchstmassen da aus?
Du hast halt, es ist halt auch wieder Amerika und Kanada, ist wieder verschieden.
Mhm.
In Amerika sind es 80.000 Pfund.
Okay, dann sind wir also grob bei
Krieg
uns hier mit 40 Tonnen.
36 Tonnen.
Ja.
Das ist nicht viel. Es ist
also
eben
die reine
36.
Zuladung oder das,
die Gesamtmasse.
Das Gesamtgewicht des Zuges?
Gesamtgewicht.
Okay. Hätte ich jetzt anders erwartet.
Aber man muss natürlich, da darf man jetzt auch wirklich auch sehen, ich meine, wenn du dir mal so einen amerikanischen LKW und so einen Auflieger angeschaut hast, weißt du, so ein
diese Schwanenhalsding, oder?
Nein, also nee. Ich rede jetzt eigentlich mehr von den Kofferaufbauten.
Mhm.
Das sind Leichtbauten, also wirklich Leichtbauten. Also dass da überhaupt jemand die Courage hat, mit einem Stapler reinzufahren. Also ich hätte den Mut nicht. Und das sind ja wirklich sehr, sehr, sehr fragile Boxen. Und sobald da irgendetwas, irgendwo eine gröbere Delle ist in einem getragenen Teil, dann ist der mehr oder weniger, fast, also nicht total schaden, aber du solltest den wirklich nicht mehr laden und auf der Straße sein. Also das ist eigentlich noch krass. Also, sie sind wirklich sehr, sehr leicht.
Mhm.
Und also mit den 36 Tonnen, das ist dann so, ist im Prinzip relativ. Also es kommt dann nahezu an 40 Tonnen eigentlich fast. Also weißt du, mit die Aufbauten, diese Kofferaufbauten, das sind wirklich Leichtbauten.
Ja,
die Blechdosen. Und das sind so fragil und so, also die haben ganz dünne Aluminiumwände und alles. Und das ist natürlich, wenn man dann 80.000 Pfund sieht, oder eben 36 Tonnen, dann ist dann diese 4 Tonnen Differenz zu Europa, die sind dann nicht mehr so groß, weil halt einfach die ganzen Fahrzeugkombinationen sehr, sehr leicht gebaut sind, oder? Ja. Und es ist also schon zum Teil also wirklich erstaunlich, dass das überhaupt zusammenhält, oder eben, dass man da mit dem Stapler reinfährt und so. Das ist, also ich finde das wirklich krass eigentlich. Und von dem her, und dann hast du aber wieder Kanada mit, wir sind ja da meistens mit 6 Achsen, ich bin eigentlich zu 99,9% mindestens mit 6 Achsen unterwegs, da darf ich dann wieder 46,5 Tonnen laden.
Mhm.
Also Gesamtgewicht, muss ich so sagen. Ja. Das ist dann 46 Tonnen Gesamtgewicht, also 46,500 eben, das ist dann noch Gesamtgewicht. Und das ist dann wieder im Prinzip eigentlich fast das gleiche wie in Europa.
Ja.
Und also wir dürfen schon schwerer fahren. Ja.
Wo wir dann ja auch mal drüber reden müssen, ist das Thema Ladungssicherung, ob es da irgendwelche Spielregeln gibt oder ob das da, also wir sind ja hier, ich sag mal, nicht gebunden an die VDI 2700, aber es gibt ja schon, ich sag mal, ein Regelwerk. Ist das bei euch auch?
Ja, aber der ist natürlich ein Kindergeburtstag gegenüber. Also ich kann also, was soll ich sagen, es ist ja damals schon, war es schon irgendwie mit Anti-Rutschmatten und dieses und jenes und so und Spanngurte hier, Spanngurte da und alles drumherum. Und wenn du zum Teil hier Ladungssicherung siehst, solange die mehr oder weniger eigentlich die Anzahl Gurten, die am Gewicht entsprechen, vorhanden sind und dass eben dann passt das schon.
Ja.
Und das ist also wirklich. Also ich.
Also so rutschhemmendes Material, ich gucke mir gerade hier so ein paar Bilder an. Rutschhemmendes Material scheint ihr gar nicht zu kennen.
Wenig. Sehr wenig.
Ja,
ich habe ein bisschen für mich. Ich habe für mich ein paar so Matten und so weiter habe ich schon auch dabei. Die habe ich mir mal über die ganze Zeit, wenn es mal irgendwo etwas gegeben hat oder so, irgendwo bei einer Ladung oder so, oder irgendwie mal eine Maschine aus Europa irgendwie, die in einer Holzkiste gekommen ist und da hat es Anti-Rutschmatten dabei. Ja, danke.
Wenn du welche brauchst, Bestände. Wenn du welche brauchst, sag Bescheid, ich schicke dir welche.
Ja, ist gut. Aber also ich habe wirklich, ich habe schon Transporte hier gesehen, da hätte ich nicht die Eier zu fahren.
Mhm.
Einfach, wo du, weißt du, wenn du siehst, dass auf einem flachen Auflieger, also ein Flatbed, wie sie ja hier sagen, einfach, und da ist ja keine Stirnwand.
Mhm.
Und da werden alte Bahngleise geladen.
Ja.
Und da hat es vielleicht 2 oder 3 Gurten, die geschlauft sind um die Ladung. Und aber die restlichen Gurten sind einfach nur drüber.
Mhm.
Und du weißt ganz genau, das ist einfach nur ein ganzer Haufen. Die sind nicht mal schön aufeinander gestellt gewesen. Einfach nur ein ganzer Haufen. Du weißt ganz genau, der macht einmal ein stärkeres Bremsmanöver und die Gleise, die werden sich durch die Kabine durchbohren. Mhm. Und das genau gleich mit Armierungsstahl und lauter solche Sachen. Oder wie sie hier auch die Coils, wie sie hier die Coils laden. In Europa hast du die Coilmulde und hier laden sie sie umgekehrt und damit mit Holz. Und dann siehst du wieder, dass sie irgendwie diese Richtung Kabine rollen und die Kabine vom Fahrgestell runterreißen. Also es gibt also schon gewisse Dinge, wo du denkst, du seid sicher nicht ganz dicht. Also,
das ist schon verrückt, weil du hast ja vorhin das angesprochen mit den Versicherungen, dass die eigentlich sozusagen die Treiber sind, was die Vorschriften oder halt die Maßnahmen dann in der Praxis anbelangt. Ich meine, hier gerade beim Thema Ladungssicherung, dann müssen ja auch entsprechend Schäden entstehen in höherem Maße, vor allem in Kombination dessen, was du auch schon angedeutet hast, dass Fahrpersonal eingesetzt wird, das vielleicht nicht unbedingt das geeignetste ist, etc. Also das ist ja schon ein ziemlich giftiger Cocktail dann, so aus meiner Wahrnehmung. Also
ich habe ja dieses Bild mit den blauen Coils, es ist ja wirklich sensationell, wobei du dir da ja wahrscheinlich schon, wer sichert überhaupt? Sicherst du selbst?
Ja,
also du hast ja hier was gemacht, du hast hier mit Ketten gearbeitet und du hast noch mit Gurten gearbeitet und du hast hier mit rasanten Kanthölzern gearbeitet. aber das machst du selbst. Das ist nicht der Verlader, der diese Ladungssicherung durchführt, sondern das bist du als Fahrer.
Das muss ich machen, ja. Ja, ja.
Okay.
Da bin ich im Prinzip dazu verantwortlich. Bei dem Beispiel, wo du mir jetzt gerade geschickt hast von meiner Ladung, das waren leere Kabeltrommeln. Also die sind da als Muster mitgegangen, weil das ihm eine Haltung gegeben hat für diese Kabeltrommeln. Da war also, aber jetzt also wirklich so Armierungsstahl oder eben Gleise oder sonst irgendwas. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, Entschuldigung, ich transportiere das nicht. Also wenn ich mal einen Fahrauftrag kriegen würde mit so etwas, fahr selber, das fahre ich nicht.
Ja. Also das, die Ladung fährt einfach weiter, wenn man da auf die Bremse tritt. Dann entsprechend.
Ja, genau.
Ja, logisch. Ja, also das ist ein Selbstmordkommando, nichts anderes. Also das,
verrückt. Ja. Und auch das, weil man beim Thema Kontrolle interessiert mich das auch nochmal. Wir haben ja da eine etwas ausdifferenzierte Struktur in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten. Also wir haben dann ja zum Beispiel in Deutschland Landespolizeien und dann haben wir noch das BALM, das früher Bundesamt für Güterverkehr hieß. Dann haben wir sogar noch für so Themen wie Entsendung und diese Beschäftigungsthemen den Zoll. Wie erlebst du das in Kanada, in den USA? Gibt es da auch? Hast du es dann auch mit so Wald- und Wiesenpolizisten mal zu tun, die halt gerade in dem County, durch den du fährst, hier ihre Zuständigkeit haben? Aber gibt es auch noch so übergeordnete, bisschen vielleicht spezialisierte Kontrollbehörden da in USA und Kanada?
Sehr, also eben für das hast du eben eigentlich die sogenannte DOT, Department of Transportation, oder? Mhm. Zwar wie das eigentlich das BAG eigentlich, die sind wirklich spezialisiert auf den Schwerverkehr.
Mhm.
Wenn du mit dem Sheriff zu tun hast, mit dem County Sheriff oder mit hier in Kanada mit der RCMP, mit den Mounties und so, wenn die dich rausnehmen, dann ist wahrscheinlich einfach, dass du zu schnell gefahren bist.
Mhm.
Oder dass es wirklich um ein Verkehrsdelikt handelt. Oder natürlich im Fall von einem Unfall.
Ja.
Aber die Schwerverkehrskontrollen werden vorwiegend von der DOT durchgeführt und die haben aber auch zum Teil fliegende einfach der solche, die unterwegs sind mit dem Auto, mit mobilen Wagen und so haben sie schon auch, aber die sind schon unterwegs, aber sie sind schon mehr eigentlich auf die Waagstellen eigentlich konzentriert, dass dann halt dort.
Also gibt es so richtige Kontrollplätze dann auch, wo die dann alle x Meilen an der Straße entlang, gibt es dann so eine Kontrollstelle und die ist dann mal besetzt und mal nicht besetzt, aber also es ist schon, man kann schon sagen, da ist ein System dahinter und die machen das nach Plan sozusagen.
Ja, sehr. Und da ist natürlich jetzt auch wieder, weißt du, etwas, wo ich natürlich extrem scharf drauf bin, wo ich immer und immer und immer wieder sage, der erste Eindruck zählt.
Mhm.
Der erste Moment. Ja. Wenn du den ersten Moment versausch, das wirst du nie mehr aus der anderen Person deren Kopf rausbringen.
Genau.
Ja. Ja. Das ist witzig, das erzähle ich jedes Mal in meinen Schulungen, erste Moment der Kontrolle sozusagen der entscheidende ist. Ja,
also erstmal die Frage, warum werde ich überhaupt kontrolliert? Das hat ja viel mit der Optik zu tun. Ne? Also warum werde ich rausgezogen? Dann gibt es ja irgendeine Auffälligkeit. Oder ich sage denen auch, ja, vielleicht steht einfach der falsche Name an eurem Auto. Da kann es ja schon mit losgehen. So, und dann bist du draußen. Und dann ist es entscheidend, wie präsentierst du dich dem Kontrollbeamten gegenüber.
Mhm.
Ich sagte natürlich auch, dass der Kontrollbeamte nicht, der muss sich auch an Spielregeln halten. Und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der eine ganz komische Kontrollpraxis hat.
Mhm.
Aber die kann ich nicht verändern, sondern ich muss ja zusehen für mich, dass ich da gut auftrete.
Mhm.
Ich sage jetzt mal professionell.
Mhm.
Und umso kürzer könnte nachher auch die Kontrolle eben sein.
Mhm.
Weil wir reden ja auch immer vom Zeitverlust, das versuche ich denen auch klar zu machen. Ihr redet immer, wir haben nie Zeit für nichts, aber dann sollte ich doch versuchen, auch möglichst schnell aus einer Kontrolle wieder rauszukommen. Und das kann ich eben nur, wenn ich mitarbeite.
Richtig.
Das verstehen viele nicht. Ja,
ja,
ganz entscheidender Punkt.
Ja.
Also jetzt auf deinen Job bezogen, Stefan, wie häufig wirst du kontrolliert? Also
Praktisch nie.
Okay.
Also es ist wirklich, das ist...
Obwohl du ja, ich sag mal, Schwertransporte fährst hauptsächlich. Also wenn ich mir das so angucke, die Bilder sind ja schon gewaltige Transporte dabei.
Ja, aber das habe ich vorher schon mal erwähnt. Ich meine, dann wollen sie kurz die Bewilligung sehen.
Ja.
Es gibt einige Bundesstaaten, die kommen dann schnell raus, die messen schnell. Wyoming ist zum Beispiel ein Staat, die sind sehr extrem. Die kommen dann wirklich raus, also du parkierst dann. Dann kommen sie raus und messen mit Höhenmessstab und Länge und Breite und alles drumherum und dann wird geschaut, ob es übereinstimmt mit der Bewilligung, die du bestellt hast. Und wenn das alles okay ist, sagen sie dann, ja, okay, you're good to go, also kannst du wieder losfahren. Okay, cool.
Ja, ja.
Und das ist halt schon auch, wo man wird kontrolliert, aber das ist dann wirklich nur im Prinzip auf die Bewilligung bezogen. Dass man dann eine Inspektion kriegt, das ist eigentlich eher selten. Aber das hat halt eben, wie gesagt, das ist dann halt eben der erste Eindruck.
Ja.
Und wenn ich natürlich mit Jolly Jumper daherfahren gekommen und der glänzt wie eine Speckschwarte und ich selber habe eine Jeans an und ein Hemd an und habe auch am Abend vorher noch geduscht und stinkt jetzt nicht so wie ein Iltis, dann hast du schon sehr viel gewonnen bei denen. Das, ist einfach der erste Eindruck, oder?
Ja, und da haben wir die Fahrer, die noch sehr häufig, es ist schon viel, viel besser geworden, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber es gibt immer noch, auch hier in den Schulungen, wo du denkst, Mensch, Donnerwetter, also du lebst noch in deiner Vergangenheit, so wie wir, ich sag mal, vielleicht in den 80er Jahren, so den Kraftfahrer, das Bild ist ja in einem Kopf drinne. Also wenn mich jemand fragt, wie sieht für dich der Kraftfahrer aus und ich gehe jetzt in die 80er Jahre zurück, so dann würde ich sagen, okay, der hat seine Schlappen da an, der hat seine Jogginghose an, der hat dieses ehemals weiße Feinripp-Unterhemd an. Und ne, wo dann auch der Senfleck von letzter Woche noch dran ist, ja, so war es früher.
Ja.
Früher hat es aber auch keinen interessiert.
Ja.
So, und heute, ich bin also völlig deiner Meinung. Also es gibt ja auch in der Kraftfahrer-Weiterbildung dieses Thema Image und viele Fahrer verstehen das gar nicht, warum das so wichtig ist. Image.
Du bist die Visitenkarte. Du ganz bist die genau. Visitenkarte von deiner Firma. Hm.
Das, ganz genau.
Du kannst das beste Büro haben, wenn die draußen scheiße sind, ist die Firma scheiße. Also es ist, ja, tönt ja. wirklich krass, aber es ist so. Und es ist einfach, das steht und fällt optisch, im Prinzip mit, ja.
Genau, optisch und natürlich auch, wie kommuniziere ich mit meinem Gegenüber. So, und da hat der Fahrer ja verschiedene Ansprechpartner, ne? Also er hat den Kontrollbeamten, er hat den Kunden und so weiter und so fort. Also für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir den Leuten das erzählen müssen. Dann klagen sie über Fahrermangel, ne? Und dann sagen sie, oh, meine Kinder, niemals sollen sie Kraftfahrer werden. Ja, aber warum denn nicht? Also eigentlich ist es doch ein geiler Job.
Absolut.
Sicherlich gibt es Verbesserungssachen, aber so schlecht ist der Job doch gar nicht. Aber du redest es im Grunde schon schlecht. Ne, also es ist, ja, da müssen wir dran arbeiten, finde ich.
Der, ja, absolut. Ja.
Ich gucke jetzt mal gerade auf die Uhr. Also nach meiner Zeichenrechnung müsste es bei dir jetzt 1 Uhr nachts sein. Ist das so?
Ja, das ist so, ja.
1:05 müsste es jetzt sein. Heißt, wir sind ja auch schon wieder über eine Stunde, ne?
Definitiv.
Ja.
Ja.
Und jetzt?
Ja.
Nee, also ich finde es großartig. Wir sind ja jetzt einmal querbeet durch alles Mögliche durchgegangen, haben schon ganz viele Eindrücke gewonnen. Insoweit würde ich jetzt mal für diese Folge in die Abmoderation übergehen. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil Sascha hat es eingangs schon angesprochen, wir versuchen ja mit gewisser Regelmäßigkeit hier unser Feld zu erweitern und mal den einen oder anderen Gesprächspartner dazu zu kriegen. Ich denke, das war heute wieder das Paradeexempel, dass es eine super Sache ist hier mit Stefan, weil man einfach super viel lernen kann und tolle Informationen kriegt. Also deshalb auch an euch da draußen, die jetzt hier zugehört haben, die Bitte, wenn ihr, weil ich finde gerade das, was wir jetzt hier mit Stefan machen, dass wir mal nach USA, Kanada schauen. Vielleicht habt ihr ja jemanden im Umfeld, der nicht gesagt hat, ich gehe nach USA, Kanada, sondern der vielleicht gesagt hat, ich fahre im Irak oder ich fahre in Kirgisistan oder ich fahre da und da. Also da wäre es natürlich wahnsinnig krass, wenn wir einen Fahrer finden, der Deutschland, Österreich, Schweiz sozusagen gebürtig ist oder deutschsprachig und mit dem wir hier eine Folge machen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr da draußen jemand habt, dann wäre es allerhöchste Zeit an kontakt@tachocast.de uns eine E-Mail zu schreiben. Das gilt genauso für die Themen, die wir heute angesprochen haben, wo wir vielleicht nicht die Frage gestellt haben, die ihr jetzt dem Stefan gerne gestellt hättet. Deshalb wäre es auch gut, wenn ihr Themen habt, die wir in einer der nächsten Folgen mit dem Stefan nochmal ansprechen sollten, dass ihr uns da ein Feedback gebt. Ansonsten ist jetzt mal geplant, dass wir auf das Thema kommen in der nächsten Folge, das wir heute auch kurz angeschnitten hatten, nämlich das Thema Abfahrtskontrolle. Das dann als recht spezial mit dem Philipp Rabenschlag, aber die Welt ist vielfältig und deshalb will ich es noch nicht versprechen in dem Sinne, sondern nur mal den Plan hier zur Kenntnis geben. Ja, bla bla bla.
Ja, ich muss auch noch kurz was sagen, also ich könnte noch stundenlang weiterquatschen jetzt, ich finde das so spannend und du bist so sympathisch, muss ich echt sagen. Also,
ja, ist großartig.
Wir kennen uns ja nun erst quasi ein paar Tage über WhatsApp und über, dass wir zusammen gesprochen haben, aber es macht mir einen Riesenspaß und es ist so spannend. Und ich kann auch nur empfehlen für die Zuhörer, guckt mal auf die Facebook-Seite Stefan Zellweger auf Axe in Nordamerika. Ich finde es immer noch, ich bin die ganze Zeit dabei, mir die Bilder anzugucken, weil ich auch so ein Schwertransport geiler Typ bin und fahre ja nur auch selber ab und an Schwertransporte. Und ja, es ist mega. Also ich hatte dir die Tage ja schon mal die Frage gestellt, sollst mal nachfragen, ob es einen Fahrerjob noch gibt.
Ist aber auch ein toller Punkt, den du gerade angesprochen hast, Sascha, weil Großraum-Schwerlasttransport würde mich natürlich auch noch interessieren, dass wir da in einer der weiteren Folgen mal noch drüber sprechen, wie das in USA und Kanada läuft, so vom Genehmigungsprozess her und von vielen anderen Aspekten, weil das ist ja hier in Europa auch ein schwieriges Feld.
Oder Zusatzbeleuchtung fände ich auch spannend.
Ah, wir haben, glaube ich, ohne Ende Themen. Vielleicht müssen wir den Tarotcast noch umbenennen. Und Stefan wird fix.
Na, ich hoffe, dass das auch den Zuhörern natürlich gefällt, dass sie das spannend finden. Ich finde es spannend, weil normalerweise reden wir ja über andere Themen, eigentlich hauptsächlich über rechtliche Themen. Da sind wir nun mal völlig von weg. Aber gerade, ich hoffe, es hat den Zuhörern oder es gefällt den Zuhörern und mir macht es einen Heidenspaß, das muss ich nochmal sagen.
Es war auch mir ein Spaß, muss ich auch ehrlich sagen. Also
ich
finde das auch schön. Weißt du, ich finde das auch, ich meine, wir haben ja vorher schon über das geredet. Ich meine, mir ist bewusst, dass ich den Traum von vielen lebe. Aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen irgendwie etwas Besseres bin oder weiß nicht was. Und, aber im Endeffekt bin ich auch ein LKW-Fahrer. Und aber ich genieße mein Leben. Ich habe für mich was Cooles erreicht. Ich habe aber viel unten durch müssen für das, habe auch einiges in Kauf genommen und alles. Aber im Endeffekt, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich habe Spaß an meinem Job, ich habe Spaß an meinem Leben. Und ich glaube, das ist das, wo sicher für viele auch den Unterschied macht, wo sie sagen, du bist ein cooler Typ oder sympathischer Typ. Ja, ich habe einfach Spaß. Mir passt. Mhm. Ich bin zufrieden.
Ja.
Und das können heutzutage leider nicht mehr so viele sagen. Es ist eigentlich sehr schade. Und vor allem, wie er vorher schon gesagt hat, wir haben so einen geilen Job. Für mich die Vorstellung, jeden Morgen zur gleichen Zeit zu Hause aufstehen, mach mir Kaffee, dies, jenes, einfach alles schön geregelt, sitze ich ins Auto und fahre jeden Tag die genau gleiche Strecke zur genau gleichen Stelle. Jedes Mal, bevor du in die Bude reinläufst, musst du dich zusammenreißen. Wenn du da reinläufst, sagst du jedem freundlich guten Morgen und wahrscheinlich der Hälfte der Belegschaft würde anstatt guten Morgen eine Ohrflatter geben. Und dann wartest du im Prinzip nur, bis es 4 oder 5 Uhr ist, bis du wieder nach Hause kannst. Und täglich grüßt das Murmeltier und das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, wo ich weiß nicht, wo ich morgen Abend bin. Ich weiß es mehr oder weniger, das ist schon klar. Aber dann kommt auf einmal wieder irgendetwas dazwischen und dann passt es wieder nicht. Und dann ist es so, zum ersten Moment ist Scheiße. Und dann, ja gut, jetzt machen wir halt das Beste aus der Situation. Und das ist auch, vielleicht noch mal schnell, ich hatte vor 2 Wochen hatte ich 2 Kisten geladen, die mussten eingepackt werden mit Plane und alles drum und die waren hochsensibel, die haben diese Schockkleber auf die Seite hingemacht, dass da, ob sie gesehen, ob die
wegen Erschütterungen.
Erschütterungen, genau, ja. Und so weiter und so fort. Und ich wusste nicht, dass ich die mit Plane zudecken musste. Das haben sie mir dann erst vor Ort gesagt. Und dann es ist dann wirklich drauf rausgelaufen. Ich meine, ich war irgendwie für 5 Stunden an der Ladestelle dort, bis die dann ihren Scheiß zusammen hatten und ich dann im Endeffekt meine Plane drauf hatte und die Ladungssicherung hatte und alles drumherum. Und dann aber kriegt mein Chef ein E-Mail, ein sehr, sehr ausführliches, langes E-Mail vom Kunden, wo mich in den höchsten Tönen gelobt hat, dass ich so geduldig gewesen bin. Und das haben sie mir dann auch vor Ort, haben sie mir gesagt, danke für deine Geduld. Dann sage ich, wieso soll ich mich darüber aufregen? Die Situation ändert sich nicht. Ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, die Situation ist genau gleich hier. Aber wenn ich mich jetzt aufrege, habt ihr einen schlechten Eindruck von mir. Aber geändert hat sich nicht, außer dass ihr denkt, was ist das für ein Vollidiot? Oder?
Ja.
Und es ist so.
Ja, das Mindset ist ganz wichtig. Das höre ich auch immer wieder an verschiedenen Stellen.
Dann ist auch so ein langer Arbeitstag ja auch, wenn man Spaß hat, dann ist so ein langer Arbeitstag auch nicht ganz so schlimm, ne? Also dann.
Nee, überhaupt
und
nicht.
Aber auch, was du sagst, dass der Kunde dann anruft, finde ich natürlich auch sensationell. Also ich glaube, das würde es hier gar nicht geben, dass hier mal positiv über einen Kraftfahrer gesprochen wird. So, ne? Also hier ist der Kraftfahrer so der Arsch der Nation. Und es ist eigentlich alles so, es ist alles normal. Und ich glaube, wenn der Kraftfahrer mal ein Lob bekommen würde für seine Tätigkeit, dann wäre der schon viel, viel motivierter.
Kriegen wir also doch regelmäßig im Fall. Also das hören wir doch sehr regelmäßig.
Ist ja, glaube ich, auch eine andere Mentalität, oder, in den USA.
Und sehr.
Da lobt man sich ja sowieso, denke ich mal, eher, als das hier in unseren Breiten der Fall ist.
Ja.
Ja.
Genau.
Wie
Also
tiefgründig
wir.
das dann das Lob wirklich ist, im Endeffekt sei wieder dahingestellt, wo dann die
Ja.
Oberflächlichkeit dann wieder vielleicht wieder ergreift, aber im Endeffekt, es tut dann trotzdem gut, wo du dir selber auf die Schulter klopfen kannst, wenn du einfach eine Kopie vom E-Mail vom Chef bekommst, hey, das hat der Kunde gerade geschickt.
Ja,
Ja, das
super.
ist
Danke
super toll.
vielmals. Das ist viel wert. Also, jetzt loben
Ja.
wir uns gegenseitig für eine schöne Aufnahme. Ja, ist schon mehrfach gesagt worden, mir hat es auch riesen Bock gemacht und ich finde es geil, dass wir hier so zusammengekommen sind und da wird noch viel an Information fließen. Ich glaube, die nächste Folge fokussieren wir uns dann tatsächlich mal auf unser Kernthema hier, auf die Längen- und Ruhezeiten, weil das interessiert mich auch brennend, wie sich da dein Arbeitstag gestaltet und wie das alles läuft. Wir haben ja schon ein paar Kleinigkeiten angesprochen. Die Facebook-Seite von dir verlinkt man natürlich in den Shownotes. Und insoweit bin ich jetzt so frei und verabschiede mich jetzt einfach mal hier. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Zusammentreffen hier am Mikrofon.
Ja, Götz kann sich ja verabschieden und wir machen noch ein Stündchen.
Genau.
Nein, so, wir hören uns und ja, dann würde ich sagen,
Die
dir gute
Freude war
Fahrt.
meinerseits.
Genau. Stefan,
Dann viel
komm gut
Spaß
ins
in
Bett.
Deutschland, ne, und dann
Danke vielmals.
bis bald.
Jo.
Macht's gut.
Machen wir das so. Ich freue mich drauf.
Ja.
Alles klar. Danke vielmals. Bis dann.
Tschö.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tarotcast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.